Und da werden jetzt Millionen, Milliarden in diese Systeme gepumpt, um einfach diese Sprachmodelle zu bauen. Aber was ich sehr spannend finde und was ChatGPT wirklich sehr gut gemacht hat, es geht jetzt nicht unbedingt um diese Sprachmodelle, sondern um die Funktionalität und wie einfach und wie gut sie zu nutzen sind.
Episode 102. Und auch bei der 102 lässt uns das Thema künstliche Intelligenz nicht los. Ich meine, sorry, wen lässt es denn aktuell los? Aber wir sprechen nicht über ChatGPT, Midjourney, so diese ganzen Content-Geschichten oder beziehungsweise über die sprechen wir wahrscheinlich nur am Rande, sondern wir sprechen darüber, wie kann künstliche Intelligenz unsere Unternehmen, unsere digitalen Unternehmen voranbringen? Wo können wir überall künstliche Intelligenz implementieren und was gibt's denn da draußen schon, von dem wir vielleicht noch gar nicht so viel wissen, was uns aber wahnsinnig helfen kann? Darüber sprechen wir in Episode 102 und wer spricht? Das bin zum einen ich, Sarah Jasmin Hennissen, und mit mir hier ist der Patrick.
Erwischt. Und ich freue mich wirklich sehr, auch mal dann wirklich über die möglichen Schnittstellen reden zu können für eine tatsächliche Prozessoptimierung. Aktuell sind wir eigentlich jeden Tag begeistert, dass neue Tools und Möglichkeiten aufploppen. Aber was bedeutet das tatsächlich für die Effizienzsteigerung im Unternehmen und die jeweiligen Prozesse? Und dafür gab es auch schon erste Arbeitskreise zum Thema künstliche Intelligenz bei den Kolleginnen der Bitkom, wo auch unser Geschäftsführer Alexander Heul präsent war. Und dort hat er unsere Persönlichkeit, die wir dann auch eingeladen haben, kennengelernt, den lieben Tristan Post, und er selber versteht sich, und ich bin auch sehr schüchtern, Sarah, wir beide uns als AI-Experten zu positionieren, aber bei ihm steht voller fachlichem Selbstbewusstsein AI-Expert und, was ich sehr sympathisch finde, Educator, auch bei der 121 Watt, wo wir uns sehr freuen. Tristan, herzlich willkommen beim 120-Stunden-Talk. Für die, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du, warum liebst du, was du tust?
Ja, hallo Sarah, hallo Patrick, freut mich total, hier zu sein. Wie schon gesagt, ich bin der Tristan und ich mache verschiedene Sachen im Bereich künstliche Intelligenz, und nicht erst seitdem es ChatGPT gibt, also nicht erst seit 6 Monaten, sondern beschäftige ich mich damit schon wirklich seit längerer Zeit. Und zum einen leite ich einen der größten Startup-Inkubatoren für künstliche Intelligenz in Europa. Der sitzt in Heilbronn. Bin auch zusätzlich Dozent an der TU München für AI, für Innovation und Unternehmertum, und ab nächsten Semester auch für Generative AI in Marketing. Zudem bin ich Dozent an der New Business School für AI in Business und arbeite sehr viel mit verschiedenen Unternehmen und habe selber auch ein Startup, nennt sich Yoga Cat, was eigentlich im ersten Blick gar nichts mit KI zu tun hat, aber wir nutzen wirklich künstliche Intelligenz in unseren ganzen Prozessen, um hier auch effektiver arbeiten zu können.
Sehr, sehr cool. Und ich glaube, Yoga Cat ist auch ein gutes Stichwort, denn wir haben im Vorgespräch gesagt, weißt was, wie machen wir das denn, dass wir jetzt nicht einfach nur eine Auflistung an Tools und Lösungen haben, wo dann irgendwie spätestens nach dem dritten Tool der Kopf raucht. Nee, wir schauen uns Yoga Cat genauer an. Und am Beispiel von Yoga Cat gehen wir mal so durch, wo können wir überall mit künstlicher Intelligenz unser Unternehmertum, unser Business voranbringen. Und damit wir jetzt alle mitnehmen, die da draußen so zuhören und zuschauen, Tristan, sag doch mal ein paar Sätzen, was ist denn Yoga Cat, unser Beispiel-Case, der aber ein Real-Life-Case ist ja tatsächlich.
Ja, sehr gerne. Ich bin nämlich nebenbei Yoga-Lehrer und habe Yoga Cat so letztes Jahr gegründet. Und zwar lag das daran, dass wir haben ein erstes Produkt rausgebracht, weil auf Yoga- und Sportmatten 8-mal so viel Keime sind wie auf der Toilette. Und ich habe das gemerkt, indem ich da mal einen Hautausschlag davon bekommen habe. Und wir haben damals den ersten Tiefenreiniger für Yoga- und Sportmatten entwickelt und sind jetzt eigentlich auf dem Weg, auch ganz viele andere Produkte auf den Markt zu bringen, eher in diesen Fast-Movable Consumer Goods, was wir nennen Functional Cosmetics, also die ganzen Produkte, die man kennt, diese Pferdesalbe, Wärme, kühle Creme, bringen wir eigentlich über Yoga Cat in Yoga-Studios und auf den Markt. Und da hilft uns künstliche Intelligenz auf ganz, ganz, ganz verschiedene Art und Weise. Natürlich nutzen wir sicherlich auch ChatGPT. Ich meine, ich habe es schon gesagt, dass man viel drüber spricht, und das ist einfach in verschiedensten Bereichen ein echt toller Sparring-Partner. Aber ich bin hier auch so ein bisschen auch zu sagen, dass KI ja natürlich auch viel mehr ist als ChatGPT und dass es noch viel andere Tools gibt und man natürlich auch so ein bisschen strategisch drüber nachdenken sollte, wie setze ich in meinem Unternehmen künstliche Intelligenz ein und wie kann ich das überhaupt einsetzen?
Und das ist halt eine immens wichtige Fragestellung, weil wir sind uns bewusst, dass es jetzt hier kein Hype ist, sondern ein Trend, der sich etablieren wird. Aber man ist halt dann doch sehr auf die Möglichkeiten rund um OpenAI fokussiert. Wenn wir das jetzt einmal für uns aufsetzen wollen, erstmal vorweg, ihr habt euch wahrscheinlich für eine gängige Shop-Software entschieden.
Ganz genau. Also wir nutzen Shopify, wie wahrscheinlich auch die meisten Leute. Und das Spannende in Shopify ist ja bereits schon viel, was man irgendwie KI nennt, integriert. Und man kriegt das vielleicht gar nicht so mit, weil es ja schon im Hintergrund läuft. Und oft ist es mal so. Also teilweise ist es gar nicht immer so spektakulär, wie es klingt. Und ich sage auch immer, am Ende des Tages künstliche Intelligenz oder Magie, die da hinten im Hintergrund arbeitet, solange es mir wirklich einen Mehrwert bringt, kann mir das und auch funktioniert, kann mir das ja ziemlich egal sein, was die Technologie dahinter ist. Ja, genauso wie bei einem Auto, wenn ich jetzt mit dem Auto von A nach B fahren muss, dann ist es mir, ich bin jetzt kein Auto-Afficionado, relativ egal, was für einen Motor ich im Auto drin habe.
Total, total. Und die Lizenz für Shopify habt ihr euch dann oder hast du dir schnell geschnappt und dann brauchst du letztendlich ja den Content, also in Form von Bildern, Texten, später natürlich auch Bewertungen, die dann reinkommen. Hast du da schon angefangen, initial das Ganze KI-gestützt aufzusetzen?
Ja, was relativ spannend war, ich habe ja angefangen, auch diesen ganzen Shop aufzubauen, vor allem bevor ChatGPT gekommen ist. Und habe dort auch viel mit verschiedensten Freelancern gearbeitet und man hat dann auch, und ja, natürlich, jetzt geht das Gespräch auch wieder zurück zu ChatGPT, ich habe dann gemerkt, als es dann gekommen ist, haben wir den Shop nochmal komplett neu aufgesetzt, weil wir einfach viel effektiver, viel schneller arbeiten konnten mit, gerade viel bei Texten, und da ist es nun mal natürlich sehr, sehr gut, aber ich habe ja auch den Vorteil dadurch, dass ich mit dem Startup-Inkubator mit sehr vielen Startups zusammenarbeite, dass wir hier auch aktiv mit neuen Startups arbeiten und überall, wo es möglich ist, Sachen zu integrieren. Und ich finde das auch immer sehr spannend, weil ich merke das ja auch selbst als Gründer, ist man manchmal so ein bisschen alleine. Und ich finde, so verschiedene Startups und Gründer müssen sich auch immer so gegenseitig unterstützen und bin da sehr offen und versuche dann auch immer sehr vieles auszuprobieren und mitzumachen und für mich so eine Meinung zu gewinnen, was ich spannend finde und was nicht. Und ich hoffe, dass ich heute vielleicht auch so ein paar, zwei, drei andere Startups vielleicht vorstellen kann, die spannend sind.
Ja, unbedingt. Unbedingt, unbedingt. Und bevor Go Live, gab es da schon so die, du hast das gerade gesagt, ChatGPT war für euch auch so ein Ding, auch wenn jetzt das ganze Content-Thema schon vorher da war, aber gibt's KI-Themen, die vor Go Live von so einem Shop zum Beispiel hochinteressant sind, wo du sagst, hey, das hat uns die Arbeit wirklich erleichtert oder das hat uns nochmal neue Wege eröffnet?
Ich glaube, ich habe ja auch für die größte Initiative für die Anwendung von künstlicher Intelligenz gearbeitet und habe da viel geholfen, so Firmen wie BMW, Siemens oder Zeiss eine KI-Strategie aufzustellen und zu helfen, Kompetenzen aufzubauen, wie man KI einsetzt. Und somit das Erste, was wir gemacht haben, weil viele Leute haben mich gefragt, hey Tristan, du bist Experte für künstliche Intelligenz, warum gründest du jetzt hier einen Yoga-Startup? Wie passt das zusammen? Und ich habe gemeint, so, es passt sehr gut zusammen. Aber was man merkt, man muss oder ich versuche, und ganz am Anfang haben wir wirklich ganz klar definiert, wie wir KI für uns einsetzen wollen und praktisch eine Vision, wo wir hinkommen wollen und wie wir unsere Prozesse optimieren möchten mit künstlicher Intelligenz. Und vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen, die ersten Firmen damals, die in den 50er, 60er Jahren angefangen haben, für sich Computer zu nutzen, haben geschafft, wirklich operativ einen sehr großen Vorteil für sich auszuarbeiten und da wirklich so einen Unique Selling Point zu haben. Und genau das wollen wir praktisch auch machen. Und es ist ein Prozess. Ja, man fängt jetzt nicht an zu sagen, okay, ab heute wollen wir KI machen und wir machen überall KI, sondern es ist wirklich wie so eine Journey, so eine Roadmap, um zu überlegen, wie muss ich das Ganze aufsetzen, wie muss ich das Ganze aufbauen und peu à peu mehr KI einzusetzen, um wirklich hier meine Prozesse zu streamlinen und zu optimisieren, dass ich wirklich sehr effektiv arbeiten kann.
Und wenn wir uns jetzt die Yoga Cat Roadmap mal anschauen, was waren so die ersten Schritte, wo seid ihr gerade und wo soll es hingehen? Und vielleicht auch, wer und welches Tool oder so, welches Startup hat euch da unterstützt an den Punkten, an denen ihr schon vorbeigerauscht seid auf eurer Roadmap?
Ja, klar. Also ich glaube, am Anfang ist es halt immer so, dass man so ein paar vereinzelte Use Cases überall einsetzt. Aber was sehr wichtig ist, wenn es darum geht zu starten, ist, du brauchst ja für viele dieser Lösungen, brauchst du Daten. Und dass du von Anfang an anfängst, wirklich an allen wichtigen Schnittpunkten sehr gezielt Daten zu sammeln. Und es geht mit sehr vielen Tools. Also, dass du versuchst, CRM-Systeme zu nutzen in verschiedenen Bereichen, die dir dann helfen, wirklich von Anfang an Daten zu generieren. Und alle Entscheidungen, die du triffst, willst du natürlich irgendwann sehr datengetrieben treffen und zu überlegen, hey, schalte ich jetzt lieber Content A oder Content B, ist ja alles immer sehr datengetrieben. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, was sind die Core oder die wichtigsten Prozesse in meinem Unternehmen, die mich wirklich helfen, also was macht mein Unternehmen aus? Mhm. Ist es, ob ich jetzt Sachen produziere? Ist es, dass ich jetzt Marketing mache? Ist es vielleicht eher, dass ich eine Firma bin, die sehr viel mit Talenten arbeitet und ich dann eher in meinen HR-Prozessen KI einsetzen will? Und bei uns haben wir halt gemerkt, okay, vor allem natürlich irgendwie auch im Marketing oder wenn es darum geht, Kunden zu betreuen, das sind für uns so die wichtigsten Prozesse im Unternehmen. Und genau hier ist es für uns wichtig, die Grundlagen zu setzen und Tools zu haben, die für uns wirklich Daten aufsetzen. Und das klingt so banal, wie einfach ein Shopify zu haben, weil Shopify ist natürlich sehr datengetrieben und dann zu überlegen, was sind die Apps, die Shopify-Apps, mit denen ich arbeiten kann, um basierend auf den Daten vielleicht noch mehr Insights zu bekommen oder Sachen zu automatisieren. Und das Schöne ist ja, Shopify ist ja so gemacht, dass sich alles sehr gut integrieren lässt. Also welches CRM brauche ich, damit das eine in das andere spielt und alles möglichst automatisiert abläuft für uns.
Und das finde ich halt ein super spannendes Thema und das finde ich da draußen noch, zumindest in meiner Bubble, zu wenig diskutiert, ist dann halt wirklich diese Effizienzsteigerung mit den vorhandenen Daten im CRM. Also gerade wenn dann YogaCat noch weiter positiv eskaliert, die Kunden-Fanbase immer größer wird, dann kann man natürlich wunderbar Bestandskunden viel besser segmentieren und dann ja mit Sicherheit auch den Content auf der Seite, was du gerade angesprochen hast, dynamisch gestalten. Also je nachdem, wer dann halt eingeloggt im Shop ist, unterschiedlich das Produkt zu inszenieren. Gibt es dort schon genau im zum Beispiel Shopify App Store eine Möglichkeit, so etwas umzusetzen?
Ja, also man muss sagen, dieses ganze Ökosystem dieser Apps entwickelt sich gerade unglaublich schnell. Und wir sehen das gerade im Bereich ChatGPT. Es war nie einfacher, eine App oder ein Tool zu bauen und man kriegt das ja mit. Also ich kriege das mit von meinen Kollegen, die auch Experten in ChatGPT sind und alleine gucken, was es da für Plugins gibt und das entwickelt sich so schnell. Wir haben jetzt zum Beispiel, was sehr spannend ist, dadurch, dass wir mit den Startups im Inkubator zusammenarbeiten, haben wir ein tolles Startup, das nennt sich Sigmund AI und es kann praktisch feststellen, woher sich die Leute einloggen und mit welchen Tools sich die Leute einloggen und sozusagen so ein kleines psychologisches Profil erstellen. Und basierend auf diesem psychologischen Profil wird unsere Produktbeschreibung angepasst. Also
ja.
Wenn man zum Beispiel merkt, so hey, da ist einer in München, der loggt sich an aus der Max-Vorstadt mit einem iPhone oder mit einem iPad, dann ist die Produktbeschreibung eher so ein bisschen luxuriöser klingt es, als wenn man sich vielleicht von woanders einloggt. Und so wird es leicht angepasst, um so einen kleinen Mirroring-Effekt zu erstellen und die Leute mehr und persönlicher anzusprechen.
Fantastisch. Für alle, wir haben ja hier Heavy Second Screen Nutzer. Sigmund AI, also Zigmund.ai, könnt ihr direkt mal aufrufen. Genau, da nochmal zum Verständnis, Tristan, ich feiere das gerade hart. Das sind aber dann eingeloggte Nutzerinnen oder reicht erstmal allein die Referrer-Quelle, wo die gerade herkommen? Also der geografische Datenpunkt zum Beispiel.
Genau, das reicht am Anfang. Das müssen keine eingeloggten Nutzer sein, sondern einfach, woher sie kommen. Okay. Ja, und das, ist ja das ist ja das Tolle und das Spannende. Und deswegen sage ich auch vielleicht so auch natürlich auch in meinem Beruf einfach so offen zu sein und vielleicht am Anfang auch mal mit den Startups zusammenzuarbeiten und zu gucken. Und das Spannende ist, wenn du oftmals so der erste oder unter den ersten 4, 5, 6 Kunden von so einem Startup bist, dann ist die Behandlung, die du bekommst, komplett anders. Und dann wird wirklich 1:1 mit dir gearbeitet und das macht schon Spaß da auch. Und du hilfst den Startups auch wirklich weiter und das macht auch Spaß zu verstehen und von denen zu lernen.
Verstanden. Und die sind jetzt auch Teil deines Inkubatorprogramms?
Die waren jetzt im letzten Batch, genau. Unser Batch ist jetzt vorbei und die waren jetzt da und es ist natürlich toll, dann auch die Leute dahinter zu sehen und auch von denen zu lernen. Weil die kennen sich natürlich in ihrem Feld auch so, super gut aus und es hilft mir ja auch in meinem Startup.
Voll, ja. Spannend.
Aber kann ich das richtig verstehen? So, das ist im Prinzip so eine ganz einfache Wenn-Dann-Geschichte. Das heißt, ihr habt den Content definiert, zum Beispiel jetzt mit ChatGPT schreiben lassen. Wenn hier Premium oder Premium-Produktkunde, dann Variante A. Wenn hier Lifestyle-Hippie-Kunde, dann Variante B an Content ausspielen.
Ganz einfach ausgedrückt geht es schon in die Richtung. Ja, das ist einfach wie, ist nicht Lifestyle-Hippie, aber das ist irgendwie so ein psychologisches Profil und ist auch basiert auf 3 psychologischen Profilen und damit kann man relativ gut die Leute auch einordnen und verstehen, welche Wörter, also da wird auch nicht ganze Produktumschreibung, sondern da werden meistens nur so Adjektive geändert, die einen
so Attribute, ja, ne, die genau. Wichtig sind. Ja, verstanden. Du siehst das hier gerade, also ich bin ja gerade auf der Seite, da steht dann zum Beispiel deine neue Couch für. Und dann wechseln die jeweiligen Besucherinnen, dann steht da halt für ein exklusives Zuhause oder ein gemütliches Wohngefühl. Das ist dann dieser Attribut, finde ich fantastisch.
Ja, und es sind ja diese kleinen Sachen, also und das ist spannend. Und ich kann noch ein anderes Beispiel nehmen, was wir gemacht haben und hier auch testen. Und da sind wir so die Beta-Tester, einer der ersten. Contrarian nennen die sich. Und was die machen, ist, wenn wir jetzt neue Produkte rausbringen, zum Beispiel ein Massageöl, dann arbeiten wir jetzt mit denen zusammen und für uns schauen sie auch in den ganzen sozialen Medien, auf Amazon, alle Produktbeschreibungen, die Leute gesagt haben zu Massageöl und alle Sachen, die sie gut und schlecht finden. So dass wenn wir jetzt ein neues Produkt entwickeln, wir verstehen, okay, was sind die Features von dem Produkt, die Leute generell gut finden oder sich wünschen würden, über die sie sprechen und welche Features sind meistens nicht so gut, damit wir uns dann auch genau platzieren können mit dem Produkt, zu überlegen, okay, wie müssen wir das Produkt einerseits entwickeln, aber auch andererseits, wie sollten wir dann dieses Produkt platzieren im Markt?
Das finde ich genial. Also diesen Case kennt man ja schon von ChatGPT, dass man sagt, du ziehst dir händisch die Bewertungen aus verschiedenen Bewertungsportalen und fragst dann ChatGPT, hey, sag mir mal, was ist den Leuten hier besonders wichtig? Nenn mir die 5 wichtigsten Attribute oder die 5 größten Pain Points. Aber dass es ein Startup gibt, das das quasi für dich übernimmt, ist natürlich grandios. Vor allem, wenn man jetzt eben nicht mal nur so ein bisschen rumspielt mit ChatGPT, sondern eben, worüber ja wir heute sprechen, zu sagen, wir wollen das ins Unternehmen integrieren. Wir wollen das in raus aus der Experimentierphase heben, hinein in einen Ablauf, den wir bei uns im Unternehmen so regelmäßig abspielen wollen.
Ja. Ja, super gut, super gut. Sind noch in der Beta-Phase, sehe ich. Ich bin ja hier parallel.
Ja.
Patrick, genau. Der Multitasker.
Mit C, aber findet ihr auch alles in den Shownotes natürlich. Ne? Ich protokolliere es ja jetzt nebenbei, aber das ist ja dann wirklich so eine Art Product Review Listening praktisch und ein Summary von diesen Daten dann.
Ganz genau, ganz genau.
Spannend.
Ja, super spannend. Ja. Und ich meine, wenn ihr wollt, ich kann noch ein paar Beispiele bringen,
weil es
einfach toll ist. Ich meine, ein wunderschönes Startup und auch ein tolles Gründerteam ist Innkeeper. Und die arbeiten mit den ganzen großen E-Commerce-Läden mittlerweile zusammen und sind auch zwar noch ganz am Anfang. Und es ist ja so, seitdem es GDPR gibt, ist es ja richtig relativ schwierig, mit Cookies zu arbeiten und auch Informationen zu finden, welche Art von Marketing passt am besten für die besten Zielgruppen. Und dieses Startup Innkeeper hat jetzt einen Weg gefunden, mit künstlicher Intelligenz praktisch sozusagen Cookies zu ersetzen und sehr genau festzustellen, vorherzusagen, für welche Gruppe an Personen ist welche Art von Marketing am besten geeignet und schaffen teilweise bei wirklich großen E-Commerce-Läden damit den Umsatz um 10, 15, bei manchen haben sie es bis zu 30% wieder hochzusteigern, was verrückt ist.
Kannst du den Namen nochmal sagen?
Innkeeper. Innkeeper.
Ah, okay. Sehr gut.
Und das heißt, die erstellen dann Profile und geben dem Unternehmen dann Marketing-Empfehlungen oder wie funktioniert das?
Nee, es wird automatisch gemacht. Die sitzen praktisch, sprechen mit denen und das ist einfach eine Integrierung, die automatisch im Hintergrund funktioniert auf deren Webseite. Und wenn du jetzt zum Beispiel Google Ads oder sowas schaltest, werden die praktisch daraufhin optimisiert, dass die richtigen Zielkunden auch finden.
Verrückt. Verrückt. Ja. Verlinken wir euch natürlich, ja. Das ist keine Frage.
Ja, und es genau. Macht halt Spaß, auch vor allem wirklich mit diesen jungen Leuten zu arbeiten, mit diesen jungen Startups und ich kriege das ja mit, ich habe ja auch selbst gegründet und es wird auch gerade, wenn man gründet, es ist nicht immer einfach. Es ist teilweise sehr schwierig, es ist immer so eine Achterbahnfahrt. Und ich finde, man muss sich wirklich auch gegenseitig unterstützen. Und es ist auch schön zu sehen, dass die Gründer-Community teilweise auch sehr, sehr eng ist und sich wirklich auch gegenseitig unterstützt und da hilft. Ein spannendes Startup möchte ich auch noch mitgeben, was wir auch hatten in unserem ersten Batch, auch wirklich tolle Jungs, die dahinter stehen, LeadNow. Die helfen dir mit KI für dein Produkt die richtigen Influencer zu finden und dort das Influencer-Marketing so ein bisschen zu automatisieren, zu optimisieren. Und es gibt so viele verschiedene Beispiele und wie schon gesagt, es ist sehr schwierig, auch immer die Übersicht zu behalten, weil es so viele neue Tools gibt und neue Möglichkeiten gibt.
Deswegen finde ich es halt immer gut, wenn man das so runterdrosselt, sich reduziert, fokussiert. Ne? Also ich gebe ja auch immer, also ich sage den Leuten ja immer, bleibt bitte selbstbewusst, ne? Wir brauchen euch da draußen, denn wir müssen halt immer das noch strategisch, logisch alles kreieren und auch begründen und argumentieren und auch weiterentwickeln können. Aber allein, wenn man mal auf kisuche.io geht, ich glaube, wenn wir jetzt das mal kurz prüfen, dann sind wir jetzt, also letzte Woche waren es noch 4.500, jetzt sind es 4.710 Tools da draußen.
Verrückt.
Unfassbar. Total verrückt. Genau.
Und viele von denen sind halt auch nicht gut. Und deswegen sage ich, da kommen wir auch wieder zurück zu dem Punkt am Anfang, wo ich sage, man sollte schon auch irgendwie so eine gewisse Roadmap haben, so ein bisschen Strategie, wie man rangeht, weil es wirklich so viel gibt und du willst dich ja auch nicht verlieren, sondern wirklich auch da, wo es auch am meisten für dich oder was du machst, auch Sinn macht.
Mhm. Unbedingt. Deswegen und gerade in dem Zeitalter der Plattform müssen wir halt da einfach dominant sein und auf interne Daten und Erfahrungen vertrauen. Ja, Entschuldigung, Sarah.
Ich bin immer noch bei deiner Roadmap, Tristan, oder bei eurer Roadmap. Wir haben jetzt schon so ein paar Steps gehört, die für euch interessant sind oder die ihr auch gegangen seid. Was mich vor allem interessiert ist, wir haben jetzt den Shop up and running. Und du hast gesagt, wichtig ist, das CRM sich bewusst mit Daten umzugehen und zu schauen, welche Daten könnten auch für KI, die mal kommen wird, relevant sein. Weil was wir wissen, ist, dass Daten uns helfen, auch wenn wir noch nicht wissen, was die KI dann demnächst irgendwann mal kann. Wie ist es denn, das Thema CRM und tatsächlich dieses Product Management, Kundenmanagement, gibt es da schon Lösungen, wo du sagst, die sind echt spannend, dass das wirklich, das hilft mir, Prozesse weitgehend zu automatisieren und vielleicht auch die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, zu steigern?
Ja, mit Sicherheit. Also viele dieser Tools kommen teilweise schon mit den CRM-Anbietern dazu und man kann die irgendwie dazu holen oder dazu buchen, dass automatisiert Sachen passieren. Du kannst ja zum Beispiel auch, was ein sehr schönes Tool ist, Zapier nutzen, wo du verschiedene Tools bei dir praktisch an verschiedenen Tools andocken kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, mit Zapier möchte ich eine Schnittstelle erstellen zwischen meinem CRM und meinem E-Mail und kannst dann zum Beispiel sagen, okay, immer wenn eine E-Mail kommt mit einer Kundenanfrage und dann kannst du noch irgendwie ChatGPT dazwischen schalten, um zu verstehen, okay, ist das wirklich eine Kundenanfrage, dann erstelle mir einen Auftrag in meinem CRM oder in meinem Projektmanagement-Tool. Und das Ziel ist ja dann auch wirklich viel zu automatisieren, dass man möglichst wenig machen muss oder sich auch nur um diese Kunden kümmern muss, die wirklich auch noch diese 1-zu-1-Betreuung brauchen, weil da jetzt irgendwas ist, was nicht dem Standard entspricht. Und das ist ja auch, das machen ja irgendwie auch alle großen Unternehmen, versuchen gerade irgendwie in den Customer Service möglichst viel raus zu automatisieren und zu streamlinen. Und das kann man natürlich auch machen. Und mit den Tools kann man das jetzt auch schon teilweise sehr, sehr gut machen und sehr einfach machen, um sich da auch Arbeit zu sparen. Und das Spannende ist, wir lesen jetzt die ganze Zeit irgendwie die großen Firmen, IBM, als ChatGPT rausgekommen ist, hat sich überlegt, hey, wenn wir jetzt sowas haben, können wir eigentlich fast 30% unserer Backoffice-Jobs kürzen, weil das können wir alles automatisieren. Und das Schöne ist, wenn du gerade am Anfang bist oder vielleicht eine kleine Agentur oder ein Startup ist, musst du ja keine Leute rausschmeißen, sondern du kannst extrem viel produktiver sein und vielleicht diese ganzen repetitiven, langweiligen Aufgaben kannst du der KI sozusagen geben, so, dass du dich wirklich auf die kreativen Aufgaben konzentrieren kannst. Weil viele Leute denken immer so, KI, oh nein, fürchterlich, das nimmt mir jetzt den Job weg. Aber das stimmt so gar nicht. Also erstens geht es nicht um Jobs, sondern verschiedene Aufgaben. Und viele Aufgaben können wir jetzt irgendwie produktiver sein oder gehen einfach nur noch in dieses Management über, anstatt diese Aufgaben selbst zu machen, sondern haben wie so einen Praktikanten, der jetzt für mich, also ChatGPT, einen sehr, sehr guten Praktikanten, der für mich das jetzt irgendwie vorarbeitet und ich dann einfach nur noch drüber schauen muss oder das irgendwo integriere.
Hast du für uns ein Beispiel, wie du diesen, wir nennen ihn jetzt mal Praktikanten, schon im Einsatz hast, zum Beispiel jetzt bei YogaCat? Also wie, welche Tools gibt's? Hast du da schon Dinge integriert? Hast du Abläufe schon integriert? Wie kann man das dann tatsächlich umsetzen?
Also wie gesagt, bei uns, wir haben jetzt noch nicht, weil wir auch erst das Produkt irgendwann Anfang des Jahres rausbekommen haben, wir haben jetzt noch nicht die Massen, dass wir sagen, okay, eine komplette Automatisierung lohnt sich jetzt im Moment für uns. Vor allem für uns ist es sehr wichtig, am Anfang auch sehr nah am Kunden zu sein und erstmal direkt das Gefühl zu bekommen. Und deswegen spreche ich hier auch wirklich von der Journey und der Roadmap, wo man langsam hin will. Und am Anfang macht es sehr viel Sinn, noch sehr individualisiert mit den Kunden zu sprechen und zu verstehen, was sind denn auch überhaupt meine Prozesse und wo laufen meine Prozesse rund und nicht so rund. Und solange man am Anfang noch die Kapazitäten hat, lohnt es sich. Aber dann irgendwann, wenn wir auch mit unseren Produkten und den Sachen skalieren, wofür ja auch Prozesse und Automatisierung sehr wichtig sind, damit man auch gut skalieren kann, weil viele Leute denken immer nur an Produkte, die sie rausbringen können, aber nicht, wie setzen sie operativen Unternehmen auf, damit man gut skalieren kann. Und sobald wir erst die Massen haben, wollen wir peu à peu das mehr und mehr einbauen, so dass wir zum Beispiel die ganze oder viele der Kommunikation erstmal automatisiert haben. Ja, wenn zum Beispiel dann eine Kundenanfrage kommt und fragt, hey, ich weiß nicht, wo mein Paket ist oder wo das ist, dass du dann automatisiert nochmal den Link zugeschickt bekommst, wo das dann nicht mehr die Person machen muss, weil es eine sehr standardisierte Anfrage ist. Aber wenn es dann irgendwelche anderen Fragen sind, dann lohnt es sich vielleicht da hier nochmal jemanden von uns zu haben, Menschen, dass man da spricht. Oder manchmal sind es vielleicht standardisierte Anfragen wie Fragen zum Produkt und das kann man dann auch mit ChatGPT praktisch automatisieren. Aber da sind wir auch noch nicht, sondern wir sagen, okay, ganz bewusst, da ist eine Journey, da wollen wir uns hinbewegen und das ist aber auch unser Ziel, das zu machen.
Es ist immer wieder erstaunlich, dass wir doch dann recht oft ChatGPT sagen, ne?
Ja, tatsächlich. Also ich habe da auch einen interessanten Case gesehen, warum man, also im Prinzip, es gibt ja schon Bots, die das machen, hier Sendungsnummern rausschicken und sowas. Aber was ich gesehen habe, was der Vorteil an KI ist, die verstehen halt auch eben nicht so vorformulierte Standardsätze, sondern wenn halt einer schreibt, die Jacke ist in Rot halt voll hässlich, habt ihr nicht eine geilere Farbe oder sowas, so ein umgangssprachliche Anfrage oder meine Freundin ist voll ausgerastet, weil der Schuh zu klein ist, wie schaut's denn aus, habt's den größer, sowas kann halt so ein vorformulierter Chatbot halt schwer beantworten, wenn die richtigen Schlagwörter nicht drin sind. Und da ist halt die KI dann schon klug, die eben genau sowas übersetzt. Vielleicht auch keine gute Rechtschreibung. Das fand ich sehr, sehr spannend, dass man dieser Schritt dann eben von der Automatisierung hin zur KI, dass man eben ganz andere Informationen noch verarbeiten kann, als die Chatbots jetzt verarbeiten können.
Ja, das stimmt. Und hier auch nochmal, Patrick, du hast gemeint, wir sprechen immer wieder über ChatGPT. Und ich meine, ChatGPT ist unglaublich gut und weil es ein sehr breites Werkzeug ist. Aber das liegt daran, dass wir Sprache sehr breit einsetzen können. Wir können ja mit unserer Sprache alles erklären. Wir können Bilder beschreiben, wir können mathematische Formeln lösen. Und deswegen ist dieses Tool auch, wenn man es weiß, richtig einzusetzen, sehr kompetent und sehr gut in sehr vielen Bereichen. Und ich meine, es war ja auch nicht umsonst, dass es die Applikation war, die schnellste, die jemals 1 Million und dann die schnellste auch, die jemals irgendwie 100 Millionen Nutzer hatte. Und was ich immer spannend finde daran, was die Leute teilweise übersehen, es war gar nicht das Modell dahinter, also dieses GPT-3-Modell, das gab es ja schon 2 Jahre davor, also ich habe davor schon relativ lange irgendwie mitgearbeitet, sondern vor allem diese Chat-Funktion, dass man jetzt mit dem chatten kann und einfach die sehr intuitive hat, wie ich damit kommuniziere. Und deswegen nutzen das ja auch sehr viele, weil es das erste Mal überhaupt ist, dass man jetzt sehr intuitiv sehen kann, was man damit machen kann. Und es hat sehr viele Leute inspiriert, auch zum Beispiel neue Startups in dem Bereich zu gründen oder auch in diesen Bereich zu gehen. Und deswegen ist es schon auch ein tolles Tool, weil es auch für das, was ich jetzt irgendwie die letzten 7, 8 Jahre gemacht habe und wirklich auch versucht habe, irgendwelche Unternehmen, Leute zu motivieren, KI zu nutzen, sieht man jetzt, wie dankbar die Leute irgendwie das annehmen und was für Wellen das schlägt. Und wie es jetzt einfach in aller Munde ist und auch so ein bisschen für die Arbeit, die ich davor gemacht habe, so jetzt den Weg geebnet hat, weil auf einmal sind die Firmen ganz offen, über KI zu sprechen und sie merken, wie groß dieser Mehrwert davon ist.
Ja, da bin ich voll bei dir. Und gerade dieses Sprachmodell, dieser Dialog, der zustande kommt, der dann sogar bis hin zu programmatischen Ergebnissen gelangen kann, das macht es ja tatsächlich super zugänglich. Ne? Das ist ja auch so die These von unserem auch Mitgeschäftsführer Christoph Röck, der auch sagt, das Prompt Engineering ist ja auch echt in Frage zu stellen, weil es ja auch sehr umgangssprachlicher geführt wird, wie du dann halt mit diesen Lösungen in den Dialog treten kannst, um bestimmte Ergebnisse zu bekommen. Und das halt auch, wenn es um Skripte geht, als direktes Code-Ergebnis zum Beispiel.
Ja, total. Ich meine, letztendlich ist es kein anderes Werkzeug als wie zum Beispiel Excel. Und Excel ist extrem mächtig und du kannst ein sehr guter Nutzer sein in Excel und werden, aber es ist viel, viel schwieriger, ein sehr guter Nutzer zu werden, weil du ja auch dort so eine Art wie Code oder Logik schreiben musst.
Ganz genau.
Und im Bereich ChatGPT ist es ja auch wieder unsere Sprache und wir können damit kommunizieren, wie wir mit irgendwie Praktikanten oder mal unseren Mitarbeitern kommunizieren. Und ich finde es immer so lustig, im Bereich künstliche Intelligenz, wir denken uns immer so fancy Terms auf, wie Prompt Engineering. Wir haben schon seit Jahren machen wir Prompt Engineering. Also wenn wir in Google-Suche was eingeben und da irgendwie gefragt haben, was die Einwohnerzahl von München, schreiben wir nicht, was die Einwohnerzahl von München, sondern Einwohnerzahl München und einen perfekten Prompt rausbekommen. Das war nichts anderes als Prompt Engineering. Aber jetzt auf einmal suchen wir uns wieder irgendwie neue fancy Terms auf. Und ist ja nichts anderes als, wie kommuniziere ich richtig mit dem richtigen Tool? Ist ja auch nichts anderes, wie kommuniziere ich richtig mit dem richtigen Mitarbeiter, damit ich das richtige Ergebnis rausbekomme. Das ist ja eigentlich sowas, was wir schon immer machen. Und wir nennen es einfach nur jetzt sehr, sehr ein bisschen anders. Aber ich finde es spannend zu sehen, wie wir überlegen, okay, wie wir mit den Systemen kommunizieren. Und ich höre auch jetzt schon immer wieder so Stimmen, die genau andersrum sagen und sagen, oh, ich habe sehr viel über meine eigene Kommunikation gelernt, wie ich mit anderen Leuten, mit Menschen kommuniziere, dadurch, dass ich ChatGPT nutze und immer genau beschreiben muss, was ich mache.
Ja, total, total spannend, ne? Dass wir dann einfach viel klarer werden oder auch vielleicht simpler oder auch eher Analogien, Metaphern mitgeben, um Probleme zu lösen. Es ist super spannend, absolut.
Auch dieses, das Arbeiten mit ChatGPT man hat eine wahnsinnig steile Lernkurve. Wenn man eben über die Frustration hinausgeht, dass was nicht klappt und sich überlegt, okay, theoretisch muss das klappen, ich muss nur einen Weg finden, irgendwas mache ich noch falsch. Und was ja sehr viel hilft, ist immer so eine Art Mini-Briefing mitgeben der KI. Also ich bin, das mache ich, das will ich von dir. Und dann geht's so viel einfacher. Und das ist genau das, was ihr beide auch gerade gesagt habt. Das ist ja das Gleiche, wenn ich mit einem Kollegen spreche. Das habe ich vor, den will ich erreichen. So soll die Lösung aussehen. Und wenn ich demjenigen das nicht mitgebe, dann kann mir der genauso wenig weiterhelfen, wie mir so eine KI weiterhelfen kann in so einer Situation. Man muss da einfach lernen, damit zu arbeiten, so wie ich Excel auch lernen muss.
Ja, absolut.
Und ich finde es ja auch spannend. Also man sieht ja auch alleine, ich versuche auch, ich gebe ja auch viele ChatGPT-Workshops, ich mache das ja auch jetzt dann bald, da freue ich mich auch drauf, für 121 Watt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, auch so ein bisschen generell Kontext zu geben, wie dieses System funktioniert. Weil letztendlich ist es, man hat immer das Gefühl, hey, das funktioniert vielleicht wie wir Menschen, weil es sehr potent ist und sehr gut im Textverständnis, aber man merkt, in manchen Fällen ist es noch überhaupt gar nicht ähnlich wie bei Menschen, sondern es basiert wirklich auf Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und was ich sehr spannend finde, ist, was man verstehen muss, umso mehr Freiraum ich lasse und umso unspezifischer ich jetzt das reinschreibe, was ich haben will, umso mehr Freiraum hat natürlich dann ChatGPT auch Sachen zu erfinden, die vielleicht überhaupt nicht das sind, was ich haben will. Und da wirklich auch spezifisch mit zu arbeiten. Und dann ist es, und wir sprechen jetzt schon auch wirklich viel über ChatGPT, aber man muss halt sagen, es ist schon auch ein sehr gutes Tool. Und wir schauen uns ja auch bei uns in der Startup-Welt berate ich auch viele, und es gibt ja nicht nur ChatGPT, also diese Sprachmodelle gibt es ja auch von Bard. Ich meine, in Deutschland haben wir eine Firma wie Aleph Alpha, Nionic ist jetzt gekommen und da werden jetzt Millionen, Milliarden in diese Systeme gepumpt, um einfach diese Sprachmodelle zu bauen. Aber was ich sehr spannend finde und was ChatGPT wirklich sehr gut gemacht hat, es geht jetzt nicht unbedingt um diese Sprachmodelle, sondern um die Funktionalität und wie einfach und wie gut sie zu nutzen sind. Und da hat ChatGPT wirklich was Gutes geschafft. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich der Markt auch mit diesen Sprachmodellen in den nächsten Jahren verändern und entwickeln wird, weil da passiert jetzt einfach sehr, sehr viel und es wird sehr viel Geld reingepumpt. Es kann nicht nur Gewinner geben, wenn wir uns überlegen, es hat, ich glaube, 500 Millionen gekostet, ChatGPT überhaupt zu entwickeln und die Kosten pro Tag sind 700.000 Dollar. Und obwohl sie ja die ganzen Investments bekommen haben und wirklich sehr viele Nutzer haben, die sind noch weit von profitabel. Und da zu verstehen, wie sich das entwickeln wird, wer sich da wirklich durchsetzen wird in der Zukunft, finde ich sehr spannend.
Um noch mal so ein bisschen weg von ChatGPT zu kommen. Tristan, was waren denn bei dir so, sagen wir mal, in den letzten 6 Monaten so diese Wow-Momente, das gibt's oder das geht oder dieses Unternehmen hat's echt geschafft? Was sind so diese Ui-Momente, wenn du so, gerade weil du ja sagst, du bist schon relativ lang am Thema KI dran?
Ja, also ich glaube, was mich extrem fasziniert hat, war generell so ein bisschen auch so diese zweite Welle, was nach ChatGPT kam, also was es gemacht hat mit dem Markt. Weil man hat jetzt gesehen, dadurch, dass es sehr intuitiv zu nutzen war und sehr viele Leute ein gutes Verständnis zu haben hatten, wie man es nutzen kann und dass man ja die Technologie darauf zugreifen kann über API, hatten jetzt sehr viele Leute die Idee, wie ich zum Beispiel die ChatGPT-Funktion in meiner Nische nutzen kann. Ja, wenn ich zum Beispiel, was kann ich denn sagen, ich bin Rechtsanwalt und was ich mache, ist sehr viele rechtliche Texte lesen und ich habe ChatGPT genutzt und habe gemerkt, okay, hey, das funktioniert jetzt vielleicht nicht perfekt im Rechtsbereich, aber ich kann die API nehmen, speziell in diesem Bereich trainieren und da was aufbauen. Und Patrick, du hast es ja gesagt, wie viele neue Tools wir gerade sehen. Und ein Grund dafür ist genau dieses Verständnis und dass wir nicht mehr diese klassischen Gründer hatten im AI-Bereich, die irgendwie ein PhD hatten in Data Science oder Computer Scientist waren, sondern diese neue Welle an GründerInnen, die jetzt irgendwie vielleicht ChatGPT genutzt haben, sich da inspirieren lassen haben und jetzt mit ihrer Domain-Know-how, mit ihrer ganz spezifischen Expertise kommen und diese Fähigkeit dieser Sprachmodelle für sich nutzen, um da was aufzubauen. Und ganz viele spannende Sachen gesehen im Rechtsbereich oder ein Startup aus München, Summe AI, die nutzen nicht mal ChatGPT, sondern ich glaube, die nutzen was anderes, Texte so übersetzen, dass sie in leichte Sprache übersetzen. Und das finde ich einfach sehr spannend. Und was ich auch sehr spannend finde, jetzt kommt wieder irgendwie so meine Brille als der Leiter dieses Startups und zu überlegen, wie die auch Funding bekommen können in der Zukunft. Wir sehen, dass die Teams, um solche Sachen aufzubauen, werden immer kleiner und kleiner, weil es natürlich jetzt immer einfacher wird, auch dank künstlicher Intelligenz und sehr smarter Automatisierung, solche Businesses aufzustellen. Und wir sehen jetzt gerade so eine Welle an Do-it-yourself-Startups oder Produkten, wo teilweise nur eine Person in dem Bereich einen Startup oder ein Produkt auf den Markt bringt und es teilweise komplett alleine managt und es schaffen teilweise bis mehrere Millionen Umsatz zu machen als eine Person mit einem Produkt, was verrückt war. Sieht man vorher nicht. Also es geht gar nicht so, dass es sehr direkt um die Tools, wo ich jetzt sage, so wow, spannend, sondern einfach, was ist der Effekt und was ist die Auswirkung auf den Markt, die ich unglaublich spannend finde.
Und genau das muss man halt als Unternehmen begreifen. Ich meine, du leitest ja dann auch dort mittlere, große, kleine Startups bei dem Unternehmen, also auch Enterprise-Unternehmen da draußen. Und du brauchst ja einfach dann den Raum zu innovieren, auszuprobieren. Ich glaube, das ist ja auch so mit die größte Herausforderung bei all den Möglichkeiten, die gerade aufploppen. Und klar, als agile Ein-Mensch-Unternehmung, die eine Idee hat, ist es natürlich weitaus charmanter und agiler umsetzbar. Also von daher unglaublich viele Möglichkeiten. Und Tristan, wieso viele andere unserer Gäste hast du dich auf jeden Fall für Runde 2 hier mehr als qualifiziert. Ich bin sehr gespannt, worüber wir dann in 3 oder vielleicht 6 Monaten reden werden, weil das bis dahin alles dann passiert ist, du auch so ein bisschen natürlich die Einzelschicksale bei den Teilnehmerinnen der 120 Watt weiter kennengelernt hast. Was sind da so die Hauptfragestellungen und Herausforderungen? Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Also Sarah, ich kann nur sagen, ich bin wieder schlauer, aber auch wieder selbstbewusster, dass es halt unbedingt immer dieses Kontrollorgan benötigt, ne, für die Kreativität, aber auch natürlich für den Qualitätscheck im Nachgang, was den Output angeht. Also Tristan, ganz, ganz lieben Dank.
Ja, bitte. Und vielleicht auch noch einmal kurz, um anzuschließen. Ich glaube, das ist das Wichtigste zu verstehen. KI ersetzt keine Menschen, sondern hilft sie unglaublich zu verbessern. Und man sollte da auch wirklich teilweise diese Ängste, die man hat, abbauen, sondern wirklich da offen sein und das vielleicht einfach mal ausprobieren und damit umgehen.
Absolut. Ich weiß gerade gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll, weil das waren jetzt eigentlich schon die perfekten Schlussworte. Was ich noch ganz kurz hinterher schieben möchte, ist, bewertet die Episode. Wir freuen uns über 5 Sterne. Ihr könnt uns auf allen gängigen Podcast-Portalen und bei YouTube abonnieren. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns positiv bewertet. Und ich sag vielen Dank, Tristan. Das war wirklich jede Menge spannender Input von dir. Vielen Dank.
Vielen Dank, Sarah. Vielen Dank, Patrick. Hat mich sehr gefreut.
Sagt Tristan Post beim 121 Stunden Talk.